In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Et cum spiritu tuo.
Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Es war um die dritte Stunde, als sie Jesus kreuzigten. Und eine Inschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an, der König der Juden. Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber schrie laut auf, dann hauchte er den Geist aus. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei con voi riflettere.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich mit euch über das Gebet unmittelbar vor seinem Tod nachdenken. Ich möchte dabei bleiben, was uns Matthäus und Markus überliefern. Die beiden Evangelisten erzählen das Gebet Jesu, der stirbt, nicht nur von der griechischen Sprache her, sondern in der ganzen Wichtigkeit dieser Worte in einer Mischung, auch mit dem Hebräischen und Aramäischen. Auf diese Art und Weise ist uns nicht nur der Inhalt überliefert, sondern auch der wahre Klang, den ein solches Gebet auf den Lippen Jesu gehabt hat. Wir hören die Worte Jesu so, wie sie wirklich waren. Wir hören von denen, die bei der Kreuzigung dabei waren, die das Gebet nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten. Der heilige Markus schreibt, wie wir gehört haben, als es Mittag wurde, wurde es dunkel auf der ganzen Erde bis 3 Uhr nachmittags. Um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani, was bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der Struktur der Erzählung ist der Schrei Jesu, der Gebetsschrei, der sich zum Höhepunkt, erhebt sich dieser Gebetsschrei zum Höhepunkt der Dunkelheit, die von mittags bis 3 Uhr über der ganzen Erde lagerten. Diese 3 Stunden der Dunkelheit sind ihrerseits die Kontinuation, die Fortführung einer vorhergehenden Zeitspanne, die mit der Kreuzigung Jesu begonnen hatte. Markus informiert uns darüber, dass um 9 Uhr morgens Jesus gekreuzigt wurde. Aus allen Hinweisen, die wir hier bekommen, hängt Jesus 6 Stunden am Kreuz. Und wir sehen hier zwei unterschiedliche Teile, die gleichwertig sind. Die ersten 3 Stunden am Kreuz, von 9 Uhr bis 12 Uhr, da erzählt uns Markus von den verschiedenen Personengruppen, die am Kreuz vorbeiziehen und Jesus ihren Zweifel, ihren Spott darbringen und sagen, dass sie nicht glauben. Markus schreibt, sie beleidigten ihn, sie verspotteten ihn. Die Priester, die Schriftgelehrten, sie machten sich lustig über Jesus. Auch die, die mit Jesus gekreuzigt wurden, verspotteten ihn. In den 3 Stunden, die dann folgten, von mittags bis 3 Uhr, spricht der Evangelist nur von der Dunkelheit, die auf der ganzen Erde lag. Das heißt, die Dunkelheit beherrscht die ganze Szene. Wir sehen keine Bewegungen oder Worte von anderen Menschen in dieser Szene. Je näher Jesus seinem Tod kommt, desto mehr ist da nur noch Dunkelheit, die die ganze Erde beherrscht. Auch der Kosmos nimmt Teil an diesem Ereignis. Die Dunkelheit umfasst Personen, Dinge. Aber in diesen Augenblicken der Dunkelheit ist Gott doch gegenwärtig. Er verlässt nicht. In der biblischen Tradition hat die Dunkelheit einen doppelten Sinn. Zum einen ist die Dunkelheit Zeichen der Gegenwart des Bösen, aber gleichzeitig auch Zeichen einer geheimnisvollen Gegenwart Gottes, der alle Dunkelheit besiegen kann. Im Buch Exodus lesen wir, dass Gott sagt zu Mose: Siehe, ich komme zu dir in einer dichten, dunklen Wolke. Und weiter heißt es, das Volk hielt sich also fern, als Mose zur dunklen Wolke hinaufstieg, wo Gott war. Und im Deuteronomium wird uns berichtet, dass der Berg brannte mit Feuer, das bis in den Himmel hinaufstieg, unter Dunkelheiten, Wolken und Finsternis. Und ihr habt die Stimme inmitten der Finsternis gehört, so heißt es, während alles in Flammen stand. In der Szene der Kreuzigung Jesu umgibt Dunkelheit die Erde. Es ist Dunkelheit des Todes, in die der Gottessohn eintaucht, um das Leben durch seinen Liebesakt uns zu schenken. Wenn wir zurückkehren zur Erzählung des heiligen Markus und schauen auf die Beleidigungen vor der Dunkelheit, die da eintritt, sehen wir Jesus, wie er unmittelbar vor seinem Tod mit seinem Gebetsschrei zeigt, dass zusammen mit dem Gewicht des Leidens und des Todes, in dem er sich ganz Gott hingibt, er doch die ganze Sicherheit der Nähe des Vaters hat, der diesen höchsten Liebesakt annimmt, diese Ganzhingabe Jesu. Auch wenn aus der Höhe in diesem Fall keine Stimme ertönt. Auch an anderen Stellen sehen wir, dass sich die dass sich zur Dunkelheit und zu dieser geheimnisvollen Gegenwart Gottes auch immer die Stimme Gottes hinzufügt. Das heißt zum Beispiel bei der Taufe Jesu im Jordan. Der Himmel öffnet sich und es wurde die Stimme des Vaters hörbar. Du bist mein geliebter, mein vielgeliebter Sohn. An dir habe ich mein Gefallen. Weiter sagt Jesus, der Vater auf dem Berg: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Am Kreuz hört man keine Stimme, sondern das Antlitz des Vaters ist gerichtet auf die Liebeshingabe des Sohnes. Was bedeutet jetzt dieses Gebet des Sohnes: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Heißt es nicht, dass Jesus hier überzeugt davon ist, dass der Vater ihn verlassen hat? Zweifelt Jesus hier nicht an seiner eigenen Sendung? Die Worte, die Jesus hier an den Vater sendet, sind die ersten Worte des Psalmes 22, in dem der Psalmist die Spannung zwischen dem sich verlassen fühlen und gleichzeitig dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes zum Ausdruck bringt. Der Psalmist betet: Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und es ist keine Hilfe da. Und dennoch, du bist heilig. Du sitzt auf dem Thron, auf dem Lobpreis Israels. Der Psalmist bringt sein ganzes Leid in diesem Gebet Gott gegenüber zum Ausdruck, der scheinbar abwesend ist im Moment der Angst. Und so wird sein Gebet zu einem Schrei. Und das passiert auch in unserem Verhältnis zu Gott. Vor den schwierigsten und schmerzhaftesten Situationen, wenn Gott nicht zu hören scheint, dann dürfen wir nicht uns davor fürchten, die ganze Last, die wir in unserem Herzen tragen, ihm dennoch zu übergeben. Wir dürfen nicht Angst davor haben, zu ihm zu schreien in unserem Leid. Er ist nahe, auch wenn er sich scheinbar entfernt hat. Jesus wiederholt am Kreuz die ersten Worte des Psalmes 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und indem er diese Worte schreit, betet Jesus in diesem letzten Moment seines Lebens, seiner Ganzhingabe. Er betet aber mit Psalmworten im Bewusstsein der Anwesenheit Gottes, des Vaters, auch in dieser Stunde, in der er das menschliche Drama des Todes erleidet. Aber in uns wacht natürlich noch eine Frage auf. Wie kann ein so allmächtiger Gott jetzt hier sich zurückhalten und nicht einschreiten, wenn er seinen eigenen Sohn so leiden sieht? Es ist wichtig zu verstehen, dass das Gebet Jesu nicht der Schrei dessen ist, der mit Verzweiflung auf den Tod zugeht. Es ist auch nicht der Schrei dessen, der sich verlassen weiß. Mit dem ganzen Psalm 22 versteht man den Sinn dieses Gebetes, und Jesus nimmt nicht nur das Leiden seines Volkes, wie im Psalm 22 ausgedrückt, auf sich, sondern das Leiden aller Menschen, die das Böse erleiden, aller Zeiten. Und er bringt dieses Leiden in der Sicherheit, dass sein Schrei erhört werden wird in der Auferstehung, bringt er diese Leiden zum Herzen des Vaters. Er hat in diesem extremen Leiden gleichzeitig die Sicherheit, die sichere Überzeugung der Antwort Gottes, des Heiles, nicht nur für sich selbst, sondern für viele. In diesem Gebet Jesu sind das extreme Vertrauen und die Ganzhingabe in die Hände Gottes enthalten, auch wenn er abwesend scheint, wenn er zu schweigen scheint. Eine Situation, die uns menschlich gesehen unverständlich erscheint. Im Katechismus der katholischen Kirche lesen wir: In der Erlöserliebe, die Jesus immer mit dem Vater vereinte, hat Jesus uns angenommen in seiner Trennung von Gott durch die Sünde, durch unsere Sünde, bis zu dem Punkt, dass er am Kreuz ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Leiden ist ein Leiden in Gemeinschaft mit uns und für uns, das aus der Liebe hervorgeht und bereits in sich die Erlösung trägt, den Sieg der Liebe. Die Menschen, die unter dem Kreuz Jesu anwesend sind, verstehen nicht und denken, dass diese Bitte Jesu an Elia gerichtet wäre. Und deswegen versuchen sie ihm, den Durst zu löschen, um sein Leben zu verlängern und zu sehen, ob Elia kommt, um ihm zu helfen. Aber Jesus richtet sich natürlich nicht nach diesen Wünschen. Jesus lässt gerade in diesem Augenblick wirklich die ganze Überzeugung der Anwesenheit des Vaters durchscheinen und öffnet den Blick auf die Rettung der Menschheit. Auch wir heute, wenn wir so viel Leiden sehen und das Schweigen Gottes, bringen wir in unserem Gebet oft unser Leid zum Ausdruck. Aber wir müssen auch im Sinn haben, dass der Tag der Auferstehung kommt, dass Jesus wirklich alle unsere Leiden getragen hat, um sie mit uns zu tragen und uns die sichere Hoffnung zu geben, dass diese Leiden überwunden werden. Liebe Freunde, im Gebet bringen wir unsere täglichen Kreuze und Leiden vor Gott und zu Gott, in der Sicherheit, dass er gegenwärtig ist und uns hört. Der Schrei Jesu erinnert uns, wie wir im Gebet die Barrieren unseres eigenen Ich und unserer Probleme überwinden müssen und uns öffnen müssen für die Notwendigkeiten und Nöte der anderen. Das Gebet des sterbenden Jesus am Kreuz lehrt uns, wie wir mit Liebe beten können für so viele Brüder und Schwestern, die das Gewicht, die Last des täglichen Lebens erleiden, die in schwierigen Situationen leben, die im Schmerz sind, die keinen Trost zugesprochen bekommen. Erheben wir das alles zum Herzen Jesu, dass auch sie die Liebe Gottes spüren können und erleben können, die uns nie verlässt. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich gerne mit euch über das Gebet Jesu vor seinem Tod am Kreuz meditieren. Der Evangelist Markus berichtet: Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus den Evangelien wissen, dass der Herr 6 Stunden von 9 Uhr Vormittag bis 3 Uhr nachmittags am Kreuz hing. Die ersten 3 Stunden waren begleitet vom Spott verschiedener Personengruppen, die damit ihren Unglauben bekundeten. Von den 3 darauffolgenden Stunden sagt der Evangelist, dass eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Auch der Kosmos nimmt teil an dem Ereignis des herannahenden Todes des Gottessohnes. Die Finsternis erfasst Menschen und Dinge. Inmitten von all dem zeigt der Herr durch sein Gebet, dass er sich der Nähe des Vaters gewiss ist, der diesen höchsten Akt der Liebe annimmt, wenngleich seine Stimme nicht hörbar ist. Jesus stirbt betend. Und diese Gebetsworte Jesu sind nicht irgendwelche Worte, die er selbst erfunden hätte in diesem Augenblick. Sie sind der Anfang von Psalm 22, in dem der Psalmist die Spannung zwischen der Not der Gottverlassenheit Israels und die Gewissheit seiner Hoffnung, die Gewissheit der bleibenden Gegenwart und Güte Gottes ausdrückt. Er betet mit dem gesamten leidenden und betenden Israel. Indem er dieses Gebet spricht, nimmt er das Gebet Israels, seine Leiden, seine Nöte auf und trägt sie in die Gewissheit des Hoffens und Glaubens hinein. Und nicht nur das Leiden Israels, sondern das Leiden aller Menschen, die nach Gott suchen und ihn nicht finden können. Alle Not und Bedrängnis der Welt ist in dieses Gebet hineingenommen, dass ein Gebet der Menschheit ist, das er zu seinem macht und damit an das Herz Gottes bringt. Die Evangelisten haben bewusst uns den Wortlaut, den Wortklang überliefern wollen im Aramäischen, sodass wir gleichsam direkt hören können, wie Jesus diese uralte Gebetsüberlieferung aufnimmt und in den Akt seiner Hingabe an den Vater umwandelt und uns hineinzieht. Das Gebet Jesu ist nicht der Schrei von jemand, der nicht mehr weiß, was er soll oder der verzweifelt auf den Tod zuginge. Es ist das Gebet Israels und der Menschheit, das Gebet von Menschen, die durch das Böse bedrängt werden und die doch alles zum Herzen Gottes bringen. Und er gibt ihm seine letzte Gewissheit, dass unser Schreien in der Auferstehung endlich seine Antwort finden wird. So drücken die Worte Jesu einerseits die ganze Not der Menschheit, unser aller Bedrängnis aus, zugleich aber durchdringen sie und durchtränken sie das mit Vertrauen und Hingabe und geben es in die Hände des nur scheinbar schweigenden Gottes und lassen uns gewiss werden, dass der schweigende Gott doch der nahe und rettende Gott ist. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Bringen auch wir Gott im Gebet unser tägliches Kreuz im Bewusstsein, dass er da ist und uns erhört, dass wir hineinbeten in das Beten Jesu, in das Beten der Menschheit und so in das Hören Gottes. Das Beispiel Jesu lehrt uns vor allem auch für die vielen zu beten, die die Last des täglichen Lebens spüren, die nur die Abwesenheit Gottes spüren, seine Anwesenheit nicht wahrnehmen und sie in unser Gebet hinein und so zu Gott hinaufzuziehen. Dies ist die Gewissheit, mit der uns das Beten Jesu erfüllt. Gott ist gegenwärtig. Seine Liebe ist größer als aller Hass und aller Schmerz dieser Welt.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.